Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Männer machen Geschichte, hieß es früher. Heute schaut man eher auf Strukturen. Aber trotzdem haben die Köpfe Männer und Frauen viel Einfluss auf das, was passiert. Und deshalb schauen wir jetzt gleich auf Joachim Nagel, der nach 10 Jahren Jens Weidmann ist, der neue Mann an der Spitze der Bundesbank ist und sich mit alten Problemen herumschlägt. Die Fitnessstudios, die waren lange geschlossen, jetzt sind sie unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Aber viele erscheinen deshalb erst gar nicht zum Training. Wie lange halten die Studios das durch? Jetzt schalten wir aber erstmal zu Samir Ibrahim an die Börse. Beim DAX, Herr Ibrahim, da deutet sich eine Erholung an oder sieht es nur so aus?
Naja, es ist grundsätzlich schon auch eine Erholung. Wir haben gesehen, dass der DAX in den letzten 3 Tagen massiv Kursverluste hinnehmen musste, aber es ist nach wie vor ja viel Geld im Markt. Und ein Analyst sagte heute Morgen, solange genügend Leute da an der Seitenlinie stehen und darauf warten, dass sie günstige Einstiegskurse nutzen können, solange wird es hier laufen. Und das trifft jetzt heute auch zu. Der DAX knapp unter 16.000 Punkten, also ein Plus von rund 1%. Das ist jetzt nicht gerade spektakulär, wie ich heute Morgen aber auch schon gelesen habe. Er hat die Verluste der letzten 3 Tage nur zum Teil weggemacht. Die Sorgen sind ja auch noch nicht verschwunden. Denn der Auftritt von Powell, der wurde hier schon zur Kenntnis genommen, dem FED-Chef, der sagte, wir werden unsere Instrumente nutzen, und zwar gegen die Inflation in den USA, sprich also auch Zinserhöhungen, und neue Inflationsdaten kommen morgen. Da wären die Anleger mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie sich da zu weit aus der Deckung wagen würden.
Auffällig ist ja heute, dass Aktien von Banken nach unten gedreht sind. Besonders deutlich sieht man es bei der Commerzbank, aber auch bei der Deutschen Bank. Und ja auch nicht ohne Grund, denn da wurde ja bekannt, dass der US-Hedgefonds Cerberus, also ein aktivistischer Fonds, einer, der sich einmischt, dass der einen großen Teil seiner Aktien der beiden Banken jetzt loswerden will. Und viele munkeln so dringend, dass Cerberus sogar Verluste hinnimmt. Stimmt das denn?
Na, mit den Verlusten, das werden wir sehen, vermutlich ja, aber ob die jetzt Not haben, dringend zu verkaufen, das wage ich bei Cerberus zu bezweifeln. Jedenfalls ist uns da nichts bekannt, aber überraschend ist das schon, dass sie sich da mit einem Mal von einem größeren Teil ihrer Anteile trennen wollen. Das hat auch verschiedene Anleger, noch die Händler hier am Aktienmarkt überrascht. Cerberus ist ein sehr umtriebiger Hedgefonds, er mischt sich sehr, sehr gerne ein. Beispiel ist der Kuba-Fonds. Vorstand, also der Commerzbank-Vorstand, der musste ja gehen letztes Jahr, weil Cerberus das so wollte, weil sie unzufrieden gewesen sind mit der Transformation. Cerberus selbst hat ja im Vorfeld gesagt, man wolle also viel auch erreichen bei der Deutschen Bank, bei der Commerzbank. Insofern in der Tat jetzt die Überraschung, dass diese Positionen da reduziert werden. Man hatte auch eine Fusion ja in Angriff genommen und da war Cerberus sehr dafür. Auch das ist ja bekanntlich gescheitert. Ich habe deshalb vorhin einmal mit Jürgen Mollner darüber gesprochen, Kapitalmarktexperte bei RoboMarkets, und ihn gefragt, warum so plötzlich und gerade jetzt?
Jetzt ist natürlich der Zeitpunkt, um Bankaktien zu verkaufen, weil sie in der letzten Wochen signifikant gestiegen sind und weil jetzt ein Paket auf großes Interesse von Anlegern stoßen würde. Bankaktien sind jetzt gesucht, weil die Zinserhöhungsfantasie der amerikanischen Notenbank, die dieses Jahr 4 Zinserhöhungen vorhat, heißt, dass man jetzt Bankaktien haben muss, weil sie mehr Marge haben beim Vergeben von Krediten. Das heißt, sie verdienen mehr Geld.
Dann wird es ja umso ungewöhnlicher, dass Cerberus jetzt seine Anteile jeweils an Commerzbank und Deutsche Bank reduziert und Bankaktien auf den Markt wirft.
In dem Begriff Cerberus steckt das Wort Finanzinvestor. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, haben Finanzinvestoren auch eine Pflicht, Geld für ihre Aktionäre zu verdienen. Und Cerberus hat im Jahr 2017 sich engagiert bei Commerzbank und Deutsche Bank. Und da waren die Kurse der Institute weitaus höher. Und sie haben auch jetzt in Sachen der Corona-Krise weitaus tiefere Kurse gesehen. Commerzbank waren bei 3 €, Deutsche Bank waren bei 5 €. Insofern erlösen sie natürlich jetzt ein Mehrfaches an Geld und wollen sich wahrscheinlich auch erstmal absichern, weil sie auch die weitere Entwicklung dieser beiden Geldinstitute nicht kennen.
Was ein bisschen ungewöhnlich ist, so wie man das liest, ist das Tempo, in dem das jetzt hier auf dem Markt geworfen werden soll. Eine 45-Tage-Haltefrist jetzt nach dem ersten Tranchenverkauf, den wir gestern Abend gesehen haben, bis dann die nächste Tranche kommt. Warum so schnell?
Der Markt muss atmen, das heißt, diese Pakete müssen natürlich auch erst verdaut werden und 45 Tage müssten eigentlich reichen, damit in Anführungsstrichen diese Pakete bei Investoren aufgenommen werden können.
Wenn es jetzt heißt, das Interesse an Banken ist so groß, dass Banken seien ein sogenanntes Must-Have, also man muss sie halten, jetzt wo die Zinsen steigen, warum reduziert Cerberus dann den Anteil?
Sie haben ja noch 2/3 ihrer Anteile, aber sie sind natürlich jetzt nicht mehr meldepflichtig und verlieren auch eher an Einfluss an den Instituten. Aber sie sind ja noch mit dem Fuß in der Tür, wenn man das so umgangssprachlich sagen darf.
Jetzt hieß es auch immer, Cerberus glaube eben an eine Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank. Hat man diesen Glauben aufgegeben? Auch dazu gab es ja Gerüchte, dass Cerberus auch den Staatsanteil bei der Commerzbank übernehmen könnte.
Ich glaube nicht, dass der Staatsanteil der Commerzbank-Aktie liegt. Ich weiß nicht, müssten wir es genau recherchieren, aber vielleicht zwischen 15 und 25 Euro oder noch deutlich höher. Und wir sind im Moment bei der Commerzbank bei 7,50 Euro. Das glaube ich nicht, dass der Staat mit so einem großen Minus, das heißt einem großen Verlust der Steuergelder, die Commerzbank-Aktie verkaufen würde.
Sagt Jürgen Mollner, Kapitalmarktexperte bei Robomarkets. Herr Ibrahim, die Ersten werden die Letzten sein. Die, die zuletzt verloren haben, die kommen heute ganz groß raus, nämlich Delivery Hero und HelloFresh. Wie kommt das denn?
Ja, auch da klassisches Nachkaufen. HelloFresh jetzt aktuell mit 3,4% im Plus, Delivery Hero mit 5%, hat aber auch so ein bisschen jeweils eine eigene Geschichte. HelloFresh hat diese massiven Kursverluste von rund 40%, die sie ja hinnehmen mussten, genutzt und hat angekündigt, wir kaufen eigene Aktien zurück, sind natürlich dann günstig zu haben. Das hilft natürlich dem Aktienkurs auch auf die Sprünge. Delivery Hero seinerseits hat seine Anleger damit überrascht, dass sie Gewinn in Aussicht gestellt haben. Man hat in letzter Zeit viel investiert und diese Investitionen werden jetzt nach und nach zurückgefahren. Also deshalb auch da einmal etwas bessere Stimmung.
VW verkauft in China weniger Autos. Wohin schickt das denn den VW-Kurs?
Es berührt ihn quasi gar nicht. Die Aktie legt sogar zu, 0,5%. Das ist so ein bisschen die Aussicht auf die Zukunft, die dann da allerdings gehandelt wird. Ein Plus beim Absatz von rund 15% jetzt im nächsten Jahr oder in diesem jetzt laufenden Jahr, das hat VW in Aussicht gestellt, ist in der Tat in China nicht wirklich gut gelaufen. Aber man sieht das Ende dieser Talsohle da vor sich und hofft, dass man da jetzt wieder die Berge besteigen kann.
Dann schauen wir zum Schluss noch auf den Euro.
Ja, der Euro bei einem Dollar 13,45, leicht gestiegen, die Umlaufrendite minus 0,18%, der Dollar bei 1.807 je Feinunze.
Danke, Samir Ibrahim nach Frankfurt. Die Bundesbank, die hat seit 11 Tagen einen neuen Chef. Der wurde heute feierlich in Frankfurt begrüßt. Seine Jungfernrede, die wurde gescannt nach Hinweisen darauf, wie er die Notenbanker der europäischen Südstaaten, die erfahrungsgemäß wenig Schmerzen damit haben, geliehenes Geld auszugeben, davon überzeugen will, wieder auf den Pfad der Sparsamkeit zurückzukehren. Hört sich jetzt an, als sei Joachim Nagel ein staubtrockener Typ. Aber das ist er offenbar nicht. Vor 5 Jahren, als er sich auf seinen Job als Chef der KfW Entwicklungsbank vorbereitet hat, dann zog er für mehrere Wochen zu einer indigenen Familie in den südamerikanischen Regenwald. Zu gerne würden wir erfahren, was er dort gelernt hat, was ihm jetzt in seinem neuen Biotop Bundesbank helfen kann. Brigitte Scholtes.
Die exotischen Gefilde hat der neue Bundesbankpräsident hinter sich gelassen. Es fühle sich ein bisschen wie eine Heimkehr an, sagte Joachim Nagel. Eine Heimkehr zur Bundesbank, doch mit großen Herausforderungen. Denn die Erwartungen an den neuen, aber eben mit der Bundesbank wohlvertrauten Ökonomen sind groß, zumal in einer Zeit, in der die Inflation im Euroraum weit über den von der Europäischen Zentralbank angestrebten 2% liegt. Im Dezember lag die ja sogar bei 5%. Die hohen Raten seien sicher auch auf Sondereffekte zurückzuführen, sagte Nagel, aber eben nicht nur. Der mittelfristige Preisausblick sei außergewöhnlich unsicher.
Allerdings sehe ich derzeit eher die Gefahr, dass die Inflationsrate länger erhöht bleiben könnte als gegenwärtig erwartet. Auf alle Fälle muss die Geldpolitik auf der Hut sein.
Damit machte er schnell deutlich, dass mit ihm ein Kurswechsel nicht wahrscheinlich ist. Auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde nutzte die Gelegenheit zu versichern, die EZB verstehe, dass viele Menschen sich wegen der steigenden Preise Sorgen machten. Diese Sorgen nehme sie sehr ernst. Die EZB halte unerschütterlich an ihrem Preisstabilitätsziel fest.
We understand that rising prices are a concern for all people. And we take that concern not lightly, we take it very seriously. And people can trust that our commitment to price stability is unwavering.
Zuletzt hatte Nagels Vorgänger Jens Weidmann innerhalb der EZB immer wieder vor den Risiken einer zu lockeren Geldpolitik gemahnt. Lagarde aber verabschiedete sich mit warmen Worten von Weidmann.
We say, I say, you say, goodbye to a dear friend.
Der sagte heute an die EZB-Präsidentin und ihren Vorgänger Mario Draghi gewandt:
Liebe Christine, deinem Vorgänger und vor allem auch dir möchte ich dafür danken, dass diese Diskussion in einer lösungsorientierten, offenen und konstruktiven Atmosphäre stattfanden und übrigens vielfach in gemeinsame Entscheidungen mündeten, was oft in der Öffentlichkeit übersehen wird.
Bundesfinanzminister Christian Lindner kam mit dem Versprechen nach Frankfurt vom kommenden Jahr an, die Staatsverschuldung wieder zurückzuführen. Und er wisse, dass Joachim Nagel in der Stabilitätstradition der Bundesbank stehe.
Ihre fachliche und politische Unabhängigkeit ist manchmal unbequem, aber sie ist unverzichtbar. Davon als Präsident ausgiebig Gebrauch zu machen, lieber Herr Nagel, dazu möchte ich Sie heute ermuntern.
Das ließ sich der nicht zweimal sagen, denn Kritik gehöre zur Jobbeschreibung des Bundesbankpräsidenten dazu.
Lieber Herr Bundesfinanzminister, sehen Sie mir also nach, wenn ich ab und an das ein oder andere Ihnen vielleicht dann auf den Weg geben werde.
Joachim Nagel, der neue Chef der Bundesbank. Den deutschen Fitnessstudios könnte bald die Puste ausgehen, denn sie leben auch von den guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Der Januar ist für sie der umsatzstärkste Monat. Aber die aktuellen Hygieneregeln, 2G+, in den meisten Bundesländern, oft auch für Geboosterte, die vermiesen vielen Hobbysportlern den Gang ins Studio. Die Studios hatten schon einige Gewichte zu stemmen während dieser Corona-Krise. Jetzt ist die Frage, wann ihnen komplett die Puste ausgeht. Michael Watzke hat einer Fitnessstudio-Betreiberin in Bayern zugehört.
Montagnachmittag in Germering bei München. Fitnesstrainerin Daniela Schwarze öffnet ihr Sportstudio.
Hallo! Oh, gerade gar niemand da.
Das ist in diesen Covid-Zeiten häufiger der Fall, seufzt die 42-Jährige, die seit 5 Jahren das Frauen-Fitness-Center Mrs. Sporty betreibt.
Normalerweise vor Corona kommen dann am Montag 100 Frauen. Jetzt 20.
Die Pandemie verlangt Schwarze und ihrem 4-köpfigen Team alles ab. Aktuell gilt für Besucherinnen von Fitnessstudios in Bayern die 2G-Plus-Regel.
Das heißt, geimpft oder genesen plus einen Test.
Also bietet Mrs. Sporty vor Ort Corona-Tests an, macht Outdoor-Trainings und hält Online-Fitnesskurse für Kundinnen, die nicht ins Studio kommen können oder wollen. Kurzarbeit kam nie in Frage, sagt Schwarze, denn dieses Instrument hätte sie für ihre beiden Werksstudentinnen sowieso nicht einsetzen können.
Ich fand die Vorstellung, eine in Kurzarbeit zu schicken, komisch fürs Teamgefüge und hatte das Gefühl, wir machen lieber mehr und bieten an und sorgen gemeinsam dafür, dass die Frauen am Ball bleiben, dass sie aktiv bleiben. Das heißt, wir haben tatsächlich exakt genauso viel gearbeitet wie davor. Wir waren auch in jeder Schicht doppelt besetzt und hingen halt am Telefon. Wir haben alle Frauen abtelefoniert und damals waren es noch 400.
Nun, nach knapp 2 Jahren Pandemie, sind es knapp unter 300 Mitglieder. Wann ist für die selbstständige Unternehmerin die Schmerzgrenze erreicht?
Jetzt ist die Schmerzgrenze. Also gerade als im November die Verordnung neu kam mit 2G+, kam direkt mal eine Schwungkündigung in den ersten Tagen. Das waren 15 Stück, was viel ist, auf einen Schlag. Ich meine, es gibt noch Überbrückungshilfen, aber nur weil ich einen Teil meiner Fixkosten erstattet bekomme, am Ende ist kein Unternehmerlohn mit eingerechnet. Also es wurde sich bewusst dagegen entschieden. Das heißt, also selbst wenn ich auf Null rausgehe, was ist denn mit dem Geld, das mehr da sein müsste, damit ich davon leben kann? Das ist schon schwierig.
Schwarze geht durch den leeren Club und checkt die Fitnessgeräte.
Ich mache jetzt die Musik an, damit die Frauen, wenn sie kommen, hier mit ein bisschen stimmungstechnisch unterstützt werden.
Bitte wechsle die Station.
Ein bisschen stimmungstechnische Unterstützung könnte auch Schwarze manchmal gebrauchen. Ständig hackt sie neue Ideen und Aktionen aus, um ihre Kundinnen bei Laune zu halten. Sie hofft auf das Frühjahr.
Die Frage ist, was ist im Frühjahr? Das Schwierigste in dieser gesamten Situation, Planung. Ich glaube, die größte Stärke, die man als Unternehmer aktuell mitbringen sollte, muss, ist ganz flexibel zu sein und schnell zu sein, zu reagieren, im besten Fall kreativ zu sein.
Und nicht die Hoffnung aufzugeben. Auch wenn manches schwer nachvollziehbar ist für die Münchner Fitnesstrainerin. Zum Beispiel die Einordnung von Fitnessstudios in Sachen Corona-Beschränkungen.
Von der Eingruppierung her sind wir bei Discos, Bordellen gelandet. Das war tatsächlich für mich am Anfang einer der Tiefpunkte, dass ich das Gefühl hatte, wir tun so viel für Gesundheit. Ich hätte erwartet, dass wir zu systemrelevant zählen. Was ist besser im Kampf gegen ein Virus, als gesund zu sein?
Daniela Schwarze kennt allein in ihrer Nachbarschaft 4 Fitnessstudio-Betreiber, die inzwischen aufgegeben haben. Sie will weitermachen.
Und ich fand die Vorstellung, dass wir jetzt Pause machen über Monate und nichts tun und all das, was sich hart erarbeitet wurde, dahin ist, den Gedanken fand ich unerträglich.
Pandemie als Dauerzustand für Fitnessstudios. Die schlechte Nachricht zuerst. Schon in 8 Jahren werden vermutlich 1,6 Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil ihre Jobs jetzt digital erledigt werden. Die gute Nachricht, es werden mindestens genauso viele neue Jobs entstehen, allein im Bereich IT und Digitales. Nur Leute dafür sind kaum zu finden. Die Digitalbranche, lange vernachlässigt und jetzt auf einmal schwer gehypt hier in Deutschland, weiß nicht, wo die Fachkräfte alle herkommen sollen. Das ist nur ein Thema, mit dem sie sich bei der neuen Bundesregierung Gehör verschaffen will. Anja Dobrudinski aus Berlin.
Der deutsche Markt für IT, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik wird in diesem Jahr wohl um 3,6% auf 185 Milliarden Euro wachsen, schätzt Bitkom. Im vergangenen Jahr war das Plus noch stärker. Einen Einbruch aufgrund der Pandemie gab es nur kurz im Frühjahr 2020. Insgesamt hat Corona das Geschäft beflügelt. Besonders stark wächst der Markt für Hard- und Software. Kein Wunder bei der Bedeutung des Homeoffice. Auch die Umsätze im Bereich Telekommunikation steigen, allerdings nur moderat und vor allem bei den Dienstleistungen. Smartphones werden in diesem Jahr hingegen weniger verkauft. Zum einen ist der Markt gesättigt, zum anderen gibt es derzeit keine großen Technologiesprünge. Im Bereich der Unterhaltungselektronik gibt es sogar insgesamt ein Minus. Vor allem die Umsätze mit Fernsehgeräten sinken. Im ersten Corona-Jahr 2020 deckten sich viele Verbraucher mit einem neuen Gerät ein und brauchen nun nicht schon wieder eins. Bei den Spielkonsolen hingegen wuchs der Markt zweimal in Folge um 40%. Und das trotz der Lieferengpässe wegen des Chipmangels. Bis zum Ende des Jahres werden die Unternehmen der Digitalwirtschaft wohl knapp 40.000 neue Jobs schaffen. Ohne den starken Fachkräftemangel könnten es noch deutlich mehr sein.
Wir diskutieren in Deutschland ja gerade darüber, ob wir unseren Kampf gegen Omikron verschärfen sollten. In Großbritannien hingegen mehren sich die Stimmen, die sagen, wir nähern uns dem Ende der Pandemie und wir lernen jetzt mit Covid zu leben. Die Briten werden sich in diesem Jahr noch an etwas anderes gewöhnen müssen und damit leben lernen müssen, nämlich mit hohen Lebenshaltungskosten. Die steigen ja auch bei uns, aber in Großbritannien noch viel schlimmer. Vor allem die Energiepreise. Christine Heuer berichtet aus dem Vereinigten Königreich.
Das Leben wird teurer in Großbritannien, zu teuer für Bürger mit niedrigem Einkommen, erschreckend teuer selbst für Angehörige der unteren Mittelschicht. Im Londoner Stadtteil Lewisham lebt die pensionierte Lehrerin Bridget Sam Bailey im eigenen Haus. Neuerdings muss sie jeden Penny zweimal umdrehen, bevor sie ihn ausgibt.
I'm Bridget Sam Bailey. I'm a retired school teacher and I've lived here in the family home for 38 years. And I do struggle to pay my bills.
Fast alles ist in den letzten Monaten drastisch im Preis gestiegen. Lebensmittel, Waren des täglichen Bedarfs, größere Anschaffungen wie Autos, vor allem aber Heizung und Strom. Die Energieversorger informieren Kunden, deren Verträge gerade auslaufen, dieser Tage schon mal über die Verdoppelung ihrer Monatsrechnung. Ab April wird es alle Haushalte treffen, dann passt die Regulierungsbehörde die Verbrauchspreise das nächste Mal an die Marktentwicklung an. Es wird mit durchschnittlich 50% höheren Energiekosten gerechnet. Konkret mit umgerechnet 2.400 Euro, die jeder Haushalt dieses Jahr für Strom und Heizung ausgeben muss. 840 Euro mehr als bisher. In Lewisham stellt Bridget Sam Bailey sich so gut es geht auf die Situation ein. Wenn es richtig kalt wird draußen, bleibt die Rentnerin in diesem Winter im warmen Bett und heizt nur noch einen Raum statt ihr ganzes Haus.
When it's really cold, I'm inclined to stay in bed. I'm keeping one room warm rather than the whole house.
I understand how difficult it is for people. I understand the pressures that people are facing on household finances.
Er verstehe die Notlage der Menschen, sagt Boris Johnson. Er verstehe, wie schwierig es für viele sei, mit ihrem Geld auszukommen. Der Premierminister erklärt, die Preise explodierten, weil die Weltwirtschaft nach der Pandemie wieder anlaufe. Deshalb hätten alle das gleiche Problem. In den USA und der Eurozone steige die Inflation genauso wie in Großbritannien. Thinktanks rechnen jedoch vor, dass die Kaufkraft der ärmsten britischen Haushalte bereits in der letzten Dekade eingebrochen ist. Wegen geringer Lohnzuwächse, der Streichung von Sozialleistungen und steigender Lebenshaltungskosten. Ökonomen verweisen darauf, dass der Brexit Großbritanniens Bruttoinlandsprodukt nach Angaben von Regierungsberatern dauerhaft um 4% senkt. Der Premierminister versteht die Sorgen der Menschen, sagt er. Er sagt auch, dass er etwas gegen die hohen Energiepreise unternehmen will. Nur was, das sagt er noch nicht und bringt damit erneut Abgeordnete seiner eigenen Partei gegen sich auf. Von den Hinterbänken im Unterhaus preschen sie mit Vorschlägen nach vorn, wie die Lebenshaltungskrise entschärft werden könnte. Die für April geplante Steuererhöhung streichen, die Mehrwertsteuer auf Gas und Strom aussetzen, die Klimaabgabe abschaffen. Der Tory-Abgeordnete Robert Harfen.
There is an elephant in the room, and that is the so-called energy tax green levies, which
Der Elefant im Raum sind die Umweltabgaben auf Energie. Die machen 25% der Elektrizitätsrechnung aus, die wir alle bezahlen. Wenn man die wenigstens aussetzt, könnte man die Energierechnung um ein Viertel senken.
If you at least suspended the levies, you could potentially reduce the energy bill by a quarter.
Man kann solche Vorschläge getrost als Kritik am Premierminister verstehen. Vielen Konservativen passt die ganze Richtung ihrer Regierung nicht mehr. Und die Tories im Unterhaus hätten die Macht, den Premier zu stürzen. Die Krise der Lebenshaltungskosten, warnen politische Beobachter deshalb, könnte zur Entscheidungsschlacht um Boris Johnsons politische Zukunft werden.
Soweit aus Großbritannien. Die Wirtschaftskommentare, die drehen sich unter anderem um den Insolvenzantrag der MV-Werftengruppe aus Mecklenburg-Vorpommern. Dazu bemerkt das Handelsblatt:
So bitter es für die 2000 Werftmitarbeiter und ihre Familien ist, die Werften sind schon lange ein Wanderpokal dubioser Oligarchen. Nordic Yards war das Spielzeug eines russischen Oligarchensohns. Der derzeitige Eigentümer der MV-Werften, der sein Geld unter anderem mit Casinos gemacht hat, ist nicht bereit, dem Bund ausreichend Garantien zu geben. Bund und Land müssen diese Entwicklung jetzt beenden, sonst droht ein weiteres Millionengrab. Seit 2016 baut das Unternehmen in Wismar, Rostock und Stralsund Kreuzfahrtschiffe, fasst der Tagesspiegel zusammen und betont: Ein Markt, der mit Ausbruch der Corona-Krise besonders unter Druck geraten ist, weshalb in den vergangenen 12 Monaten bereits mehr als ein Drittel der Arbeitsplätze abgebaut wurden. Wie sich die Auftragslage künftig entwickelt, ist schwer abzuschätzen. Darüber hinaus lenkt die Insolvenz der MV-Werften ein Licht auf die prekäre Lage des Schiffsbaus allgemein in Deutschland. Zwar ist die Zahl der Schiffe weltweit rasant gestiegen, aber das Wachstum fand anderswo statt, vor allem in Fernost. Dass nun zur Rettung der MV-Werften ausgerechnet ein überzeugendes Bekenntnis der asiatischen Eigentümer fehlte, lässt für die Zukunft des Schiffsbaus hierzulande wenig Gutes erahnen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert die sich abzeichnende Zinswende an den Finanzmärkten. Die EZB wird angesichts der Omikron-Virus-Variante vorsichtig bleiben. Deshalb wird eine geldpolitische Wende in Europa noch etwas auf sich warten lassen. Angesichts der hohen Inflationsrate in Europa wird es sich die EZB aber nicht mehr leisten können, die Gefahren der Geldentwertung kleinzureden. Mit der Rückkehr der Inflation steht zu viel auf dem Spiel, insbesondere das Vertrauen in den Euro. Mit einem Gesamtschaden von 46 Milliarden Euro ist die Sturzflut im Westen Deutschlands vom Juli das zweiteuerste Naturereignis weltweit im vergangenen Jahr gewesen. Der Nordbayerische Kurier verweist auf Folgendes: Billig werden klimafreundliches Bauen und wetterfeste Gebäude nicht. Staatliche Subventionen dürften nötig werden. Am teuersten wäre es fraglos, alles einfach nur laufen zu lassen.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Ich darf Ihnen noch Deutschland heute gleich empfehlen nach den Nachrichten mit Sabine Schmidt. Ein Thema darin wird sein, dass Kiel Zero Waste City werden will, also eine Stadt, die keinen Müll produziert. Das hört sich interessant an. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.